Herzlich willkommen bei den Feuilletönen. Ihr hört wie immer Jennifer Eichler. Hallo.
Und Thorsten Martinsen. Hallo.
Wir haben heute zwei sehr coole Alben für euch im Petto. Wir hören nämlich erstmal Harald Großkopf, die Legende, mit seinem neuen Album Strom. Und dann geht es weiter mit den Franzosen von Clone. Die haben ihr neues Album The Unseen zum Zeitpunkt der Aufnahme dieser Sendung gerade vorgestern veröffentlicht. Wenn ihr uns hört, ist es schon eine Woche her. Dennoch wird das Album vermutlich weiterhin hörenswert sein. Danach gibt es unser Open Mic und für alle, die uns im Internet hören, außerdem eine Verkostung des Störtebeker Bernsteinweizen. Und damit übergebe ich direkt an meinen liebreizenden Kollegen.
Ja, vielen lieben Dank. Und der möchte sich zunächst einmal ganz recht herzlich bei Anna-Maria Mark und bei Sef Alberts bedanken, denn die liken uns und die teilen uns und die kommentieren uns. Das ist eine Freude, wirklich. Das ist nicht selbstverständlich und das freut uns natürlich sehr. Also dafür auf jeden Fall schon mal vielen lieben Dank. Seid auch ihr wie Anna-Maria Mark und Sef Alberts. Also es müsste mehr von ihnen geben, wirklich. Nehmt sie euch als Vorbild.
Genau, nicht nur im Hinblick auf ihr Social-Media-Verhalten, aber ja.
Ja, genau.
Absolut. Und wer jetzt gar nicht weiß, von wem wir reden, Schande auf euch, nein, hört euch doch mal unsere Interviews an mit Sef Alberts und Anna-Maria Mark. Die waren beide nämlich hervorragend, haben wirklich viel Spaß gemacht und sind auf feuilletöne.de noch nachzulesen.
Und zu hören. Und in diesem Sinne gehen wir mal über zu unserem ersten Album. Und das ist von Harald Großkopf und heißt Strom. Und das ist ein deutscher Musiker, der ist seit den 70er Jahren aktiv. Er ist bekannt für seine Krautrock und elektronische Musik. Der hatte übrigens auch mal eine Band namens Krautwerk. Die musste er aber wieder auflösen, weil Herr Hütter von Kraftwerk mal wieder geklagt hat. Das macht er ja gerne. Und das war dann zu nah dran an Kraftwerk vom Namen her. Und deswegen hat das Gericht gesagt, nee, das ist nicht so gut. Und deswegen gab es die Band nicht so lange. Andere Bands, in denen er spielte, gab es länger, unter anderem Wallenstein und Ashra. Er hat aber auch schon zahlreiche Soloalben veröffentlicht und genau darüber wollen wir heute auch sprechen, nämlich über eines dieser Soloalben, was im Jahre 2024, also zum Zeitpunkt dieser Aufnahme in diesem Jahr veröffentlicht wurde. Und dieses Album vereint nun klassisch-melodische Synthesizer-Sounds mit modernen digitalen Elementen.
Genau, aber ja, dieses Album hätte man vielleicht von uns erwarten können, also nicht von uns gemacht, sondern von uns zu besprechen. Diese Elektronika, Experimentkram, da sind wir ja sofort dabei, ne? Wenn da wilde Sounds geklöppelt werden, da freuen wir uns. Und ich habe mich ja auch durchaus gefreut. Also das Album ist erstmal sehr vielseitig. Da gibt es sehr viel Zeug, wozu man auch einfach wild tanzen kann. Es gibt eine irre Menge an Rhythmen, wo ich manchmal gar nicht hinterher kam, das alles sofort zu begreifen. Muss man definitiv öfter mal hören. Alle sind recht dicht und vieles ist groovy. Mit Sicherheit sind da eine Menge Anspielungen, die ich als jemand, der nicht zu tief in Elektronika drinsteckt, gar nicht verstehe. Aber es klingt immer wieder so, als würde er, und das würde zur Person natürlich auch passen, aus verschiedenen elektronischen Genres sowohl mischt, als auch so eine Hommage irgendwie immer mal wieder bringt. Also er geht da so durch die Welten und das klingt auch für einen Elektronikanfänger wie mich Einfach nur gut. Also der Mann hat eindeutig Ahnung von seinen Geräten. Der hat eine künstlerische Vision. Das hat mir alles sehr gut gefallen. Alles hat immer so eine sehr kosmische Atmosphäre. Zwischendurch fliegt man so durch den Raum. Trotzdem ist es, glaube ich, auch immer für den Club geeignet. Und in der Mangelung eines besseren Begriffes war da so eine Art, also es war emotional einfach sehr zusammenhängend und ergab irgendwie Sinn. Das war ein Gesamtwerk und nicht eine Reihe von Songs, so kam es mir vor und das mag ich immer gerne. Das ist wirklich ein Album und von meiner Seite eindeutig eine Hörempfehlung. Ich würde mir jetzt noch wünschen, dass mir jemand mal die ganzen Anspielungen erklärt. Ich bin sehr gespannt, ob du ein paar entdeckt hast oder ob es sie gibt, keine Ahnung.
Ja, also zunächst einmal muss man ja sagen, dass es gar nicht so einfach ist, gute elektronische Instrumentalmusik zu machen. Mhm. Das ist schon schwierig. Ohne, dass sie entweder zu Gaming-Musik der 80er Jahre verkommt oder dass sich alles immer so ein bisschen wie Jean-Michel Jarre anhört oder wie auch immer. Mhm. Harald Großkopf beweist aber, dass das sehr wohl geht. Und er beweist, dass diese Musik genauso gut Stories erzählen kann wie der Post-Rock.
Oh ja.
Und dass es eben nicht in die schon erwähnten Richtungen abgleitet. Und das Tolle ist, dass auch hier Emotionen vermittelt werden und Geschichten erzählt werden. Die Tracks auf diesem Album reichen von Disco-inspirierten Melodien und Tracks, wie du ja auch gerade schon gesagt hast, bis hin zu abenteuerlich abstrakten Klangwelten und alles sehr stilsicher. Hier ist nichts irgendwie cheesy oder irgendwie auf eine Art billig oder erscheint irgendwie billig, was ja bei der elektronischen Musik auch immer so ein bisschen die Gefahr ist, dass man so in diese cheesy Richtung abgleitet. Nichts davon wirkt irgendwie schnell gemacht oder so irgendwie. Alles wirkt so, als hätte sich jemand richtig viel Mühe gegeben und so ist es ja auch. Die Synthis sind wirklich geschmackvoll ausgewählt. Ich hatte nie das Gefühl, dass ein Sound oder ein Synthi an diese Stelle nicht hingehört. Alles hat seinen Platz, produziert ist das Album auch wirklich gut. Auch hier hört man wieder die Mühe, die sich gegeben wurde. Ich finde, alles klingt hier sehr elaboriert. Was man hier hört, ist Fleiß, Spaß und die berühmte Dringlichkeit, die wir immer anmaßen. Elektronische Musik hat es immer ein bisschen schwerer, wenn es darum geht, ernst genommen zu werden, muss man ganz ehrlich sagen. Diesen Künstler und dieses Album sollte man aber ernst nehmen. Das Album und der Künstler hätten es verdient, ernst genommen zu werden. Und zu lang ist es mit seinen 43 Minuten wahrlich auch nicht. Es handelt sich um ein Album, was sich zu allen möglichen Gelegenheiten hören lässt. Man kann genau zuhören, dann wird man mit Details belohnt, die man sonst nicht hört. Man kann das Ganze auch nicht ganz so aufmerksam hören. Vielleicht kann man dazu auch mal ein bisschen tanzen, hast du ja gerade auch schon gesagt. Das geht natürlich auch. Dann entgehen vielleicht einem die ganzen vielen kleinen Dinge, die gehen dann so ein bisschen verloren, die das Album auch so ein bisschen ausmachen. Aber es geht, man kann das machen. Es ist also ein Album, was sowohl für Fans seiner früheren Sachen als auch für neue HörerInnen durchaus interessant sein dürfte, finde ich. Und es beweist, wie großartig elektronische Musik sein kann, wenn man sich Mühe gibt. Und was man ja auch immer wieder vergisst, ist, dass elektronische Musik ja eigentlich aus dem klassischen Bereich kommt und nicht aus dem Pop-Bereich. Nicht wahr?
Ja, und hier hört man das wirklich.
Ja, hier hört man es. Ja, tatsächlich. Nicht? Das ist tatsächlich so. Ich möchte mich an dieser Stelle nochmal ganz herzlich bei Andreas Müller bedanken von Pop nach 8, der mich auf diese Idee gebracht hat. Natürlich mal wieder, wie sollte es anders sein? Die haben nämlich eben jenen Harald Großkopf und dieses Album in deren Sendung auch besprochen. Sonst könnten wir das hier schon wieder alles gar nicht besprechen. Also vielen Dank dafür, für diese Inspiration. Hat mir sehr viel Spaß gemacht, muss ich ganz ehrlich sagen. Und ich kannte diesen Künstler auch überhaupt gar nicht, muss ich zu meiner Schande gestehen. Jetzt kenne ich ihn. Hoffentlich wollt ihr ihn auch kennenlernen. Und dieses Album würde mich auf jeden Fall sehr freuen, würde uns wahrscheinlich sehr freuen. Dieses Album ist im Jahr 2024 erschienen. Und weil das zum Zeitpunkt dieser Aufnahme in diesem Jahr ist, dürfen wir dieses Album natürlich auch bewerten auf unserer Skala von steht, läuft und rennt.
Also es rennt sowieso und es kriegt nochmal ein extra Sternchen für diese echt coolen Songtitel, muss ich sagen.
Ja, tatsächlich, das finde ich auch. Ja, ich schließe mich diesem Urteil unumwunden an. Auch für mich rennt dieses Album, weil es einfach ein außergewöhnliches Album ist. Ihr solltet euch wirklich mal dieses Album anhören. Es lohnt sich wirklich. Es lohnt sich wirklich mal wieder was ganz anderes. Kann man nur empfehlen. Also, wir haben gehört das Album Strom von Harald Großkopf und es gab ein Rent von Frau Eichler und ein Rent von mir. Und mit was? Mit Recht.
Und damit begeben wir uns Richtung Frankreich und Richtung Clone. Clone ist eine Band, die es mittlerweile auch schon seit den späten 90er Jahren gibt. Ich bin ziemlich sicher, wir haben auch in der Vergangenheit über sie gesprochen. Wir hatten schon mal eine kleine Postdoc-Phase in dieser Sendung. Insofern muss natürlich ihr neues Album auch besprochen werden. Das heißt The Unseen und ist am 8. November 2024 erschienen. Clone machte ursprünglich eher so einen schweren Metal, hat sich dann aber immer mehr in so eine atmosphärische Richtung entwickelt, Richtung Post-Rock, Richtung Art-Rock und da sind sie auch heute noch unterwegs. The Unseen ist nun ihr 10. Album und auch hier wollen sie wieder ihre Grenzen verschieben. Es hat 7 Tracks, ist 50 Minuten lang. Ja, ich weiß nicht, wie ich diese Band aussprechen soll. Clone.
Ja, sie selber nennen sich Clone.
Schöner Name. Klun.
Ja, sie kommen ja aus Frankreich und sprechen den Namen wohl dann französisch aus. Ich weiß gar nicht, ob dieser Name im Französischen vielleicht noch eine andere Bedeutung hat oder wie auch immer. Also Klon sprechen sie sich nicht aus, Klon sprechen sie sich auch nicht aus, sie sprechen sich Klun aus.
Klun.
Ja. Und eben diese Band haben wir nun ja nicht zum ersten Mal. Auch so eine Band, die uns schon seit Jahren begleitet. Und In diesem Fall haben wir es mit einem Album zu tun, ja, mit den typischen Zutaten der Band, kann man schon fast sagen, der letzten Jahre zumindest. Also ein bisschen Prog, diesmal sogar ein bisschen mehr. Man fühlt sich immer mal wieder an die 70er Jahre erinnert, was so die Akkordfolgen angeht. So ein bisschen Jazzy, ein bisschen Metal. Es wird wieder gegrowlt, das ist vielleicht ein Unterschied zum letzten Album und zu dem Album davor. Mhm. Das war auf den letzten beiden Alben nicht so. Und es ist diesmal sehr getragen. Und das alles ist sehr solide bis gut. Allein es fehlt der Song, der das Album zu einem guten oder zu einem sehr guten oder einem überragenden Album macht. Oder auch zwei, drei Songs. Ne? Also einer am Anfang, der das Interesse weckt, einer in der Mitte des Albums, was einen so ein bisschen bei der Stange hält und am Ende, der einen mit so einem Wow-Effekt aus dem Album hinaus geleitet und begleitet. Nun kann man sagen, dass der Titelsong dieses Albums natürlich schon herausragend irgendwo ist, das stimmt schon, aber es fehlt mir so dieser Banger, weswegen ich dieses Album höre. So. Also dieses Album beginnt halt sehr gut und es endet auch irgendwie gut und zwischendurch prog, Jazz, Metal und plätschert es leider auch ein bisschen vor sich hin, finde ich. Handwerklich total gut, total super. Man hört ja auch das Saxophon, was da teilweise ja auch in Free-Jazz-Regionen vordringt. Da gibt's absolut nichts zu meckern. Auch die Produktion ist wirklich gut. Aber es fehlen mir ein wenig die Melodien, die mich wirklich fesseln könnten. Wie schon beim letzten Album, da war das schon ein bisschen so ähnlich, ist das ein solides Klon-Album. Nur will sich bei mir die Begeisterung wie von einem Album oder bei einem Album wie Le Grand Voyage nicht einstellen, denn da war ja alleine Yonder schon so ein Übersong, ne? Und das fehlt mir so ein bisschen. Also ein Album, was ich wirklich gut finde, aber es fehlen mir ein bisschen die Höhepunkte. Es fehlen eben diese zwei, drei Songs, wo ich sage, yo, das ist es. Deswegen will ich dieses Album hören. Um diese Songs ist das Album herumgebaut. Die finde ich hier tatsächlich eher nicht. Ob ich damit recht habe oder nicht, weiß ich natürlich nicht. Aber so schien es mir jedenfalls.
Ja, die Beobachtung kann ich nur teilen. Es ist von der Stimmung her recht einheitlich, ne? Also es ist eine tolle Stimmung, gefällt mir gut. Und natürlich spielen sie auch immer wieder mit intensiveren Teilen und so, ich nenne es mal sanfteren, gefühlvolleren Teilen. Aber insgesamt, ja, es sticht nichts wirklich heraus. Das ist vielleicht auch so geplant, ich weiß nicht. Das Album wirkt auf mich auch trotz des Saxophons und der Experimente eher zurückhaltend. Aber auch ich hätte mich gefreut, wenn irgendeine von den Melodien mir länger im Kopf bleibt, weil das Ohrwurmpotenzial ist da doch ein bisschen liegen geblieben. Das ist schade. Was das Album noch sehr gut gemacht hat, finde ich, ist, dass es versucht, tiefgründig zu sein. Das ist also lyrisch auch, einfach ein bisschen tiefere emotionale Welten ansprechen möchte. Nicht immer ist das ganz zugänglich. Ich habe mit Sicherheit auch nur die Hälfte verstanden von dem, was sie tatsächlich sagen wollten. Aber sie bleiben immer in so einer subtilen emotionalen Welt, die ganz toll zusammenpasst mit diesen komplexen Kompositionen, mit diesen dichten Klängen und Harmonien und mit diesen verwobenen Gitarren und verschiedenen Genres, die sie da miteinander mixen. Ja, und das macht es zu einem, finde ich, auch sehr guten Album, einem Album, was ich gerne höre, was ich mit Sicherheit auch wieder hören werde, aber dem so ein bisschen das Konfetti fehlt. Vielleicht ist es das, was fehlt.
Siehst du, da bin ich mir gar nicht so sicher, ob ich dieses Album nochmal wieder hören werde. Also, mir fehlt der Grund. Warum? Mhm. Es ist ja kein schlechtes Album.
Ja, bei mir aber auch eher so für die Stimmung.
Ja, für die Stimmung. Aber es gibt so viele Alben auf dieser Welt. Und ich weiß nicht, ob ich nochmal die Zeit und die Muße finde, ein Album zu hören, was jetzt nicht wirklich überragend ist für mich. Mhm. Für andere vielleicht schon, aber für mich halt nicht. Mich hat das ein bisschen ratlos zurückgelassen, dieses Album.
Ja. Es ist sehr, es denkt viel über sich selbst nach und es ist sehr, was ist das Wort? Meditativ will ich hier eigentlich nicht benutzen. Vielleicht so ein bisschen hypnotisch zwischendurch. Also es bleibt manchmal so hängen und ich bin auch nicht sicher, ob das bewusst ist oder nicht so richtig abheben kann.
Ich habe das Gefühl, dass die Band irgendwas wollte und nicht genau dahin gekommen ist, wo es hingehen sollte. Ich finde, es klingt teilweise sehr bemüht. Als wenn die irgendwo hin wollten, aber nicht angekommen sind. So klingt es für mich.
Tja, das wäre natürlich schade. Allerdings ein Experiment von einer Band wie Klun darf man auch mal machen. Vielleicht gibt uns das eine Vorfreude auf das nächste.
Kann auch nicht jedes Album überragend sein, ne?
Ist so, ganz genau. Ja, du hattest gerade Le Grand Voyage erwähnt, 2019 war das. Das war natürlich wirklich grandios.
Das stimmt.
Es ist 2024 erschienen, also zum Zeitpunkt der Aufnahme dieser Sendung in diesem Jahr. Und deswegen müssen wir es natürlich auch bewerten auf unserer Skala von steht, läuft oder rennt.
Ja, das läuft.
Für mich läuft es, glaube ich, ein wenig schneller. Mir hat es durchaus gefallen, aber ein Anwärter aufs Album des Jahres wird es definitiv nicht.
Ja, du bist ja jetzt auch mittlerweile so eine Art Diplom-Metologin, ne? Also.
Nicht wirklich, aber ja, ich habe mich definitiv reingehört und habe Angst vor nichts mehr. Gib mir, das ist jetzt mal ein Aufruf wert. Liebe Hörerinnen und Hörer, schickt mir eure anstrengendsten Metal-Alben. Mal schauen, ob ich durchhalte.
Ja, solange nur du durchhalten musst, ist mir das ja vollkommen egal. Nur in dem Moment, wo du durchhältst und sagst, okay, das ist was für die Sendung, da weiß ich noch nicht, was ich davon halten soll.
Manchmal muss man das Geschrei ja auch einfach als Instrument begreifen.
You know? Absolut. Total, das ist ja auch so.
Ach ja. Ich werde auch bald eine Pause brauchen. Ich merke es schon kommen, aber ja. War eine spannende Reise auf jeden Fall.
Ja, hat unsere Sendung auch sehr bereichert.
Ja. Eine Richtung, die wir noch nicht so laut dabei hatten. Mhm. Ich bin sicher, wir finden noch ein paar, die wir noch nicht
unbedingt
untersucht haben.
Unbedingt.
Aber jetzt haben wir erstmal gehört. Klun mit The Unseen. Und es gab einen Läuft von Herrn Martinsen und einen Läuft von mir. Mhm. Und damit kommen wir zu unserem Open Mic. Mhm. Und nach dieser Woche, also liebe Hörerinnen und Hörer, für euch ist das ja jetzt schon etwas mehr als eine Woche her.
Ja.
Wir sind gerade durch diese völlig absurde politische Woche gegangen, in der ein amerikanischer Präsident gewählt wurde, der mehrfach verurteilter Straftäter ist, sich die Koalition eigentlich aufgelöst hat, Minister entlassen wurden, gegangen sind und andere ihre Partei verlassen haben. Mhm. Und da können wir auch am Ende nicht anders, als da dann doch mal drüber zu sprechen. Ursprünglich wollte ich da mal philosophisch rangehen, so nach dem Motto, wann ist denn der Punkt gekommen? Wann sollte man als Minister zurücktreten und wann
muss
man den Quatsch auch nicht mitmachen?
Das können wir ja mit inkludieren, das ist ja gar kein Problem.
Sehr gut.
Ja, das können wir ja durchaus machen. Das ist ja eine Diskussion wert. Ich würde aber gerne noch mal einen Schritt zurückgehen und noch mal zu Onkel Trump zurückkommen. Der ja interessanter, wie du gerade schon richtig gesagt hast, mehrfach verurteilter Straftäter ist, aber er selber sagt, er will die Straftäter ausweisen. Also sich selber. Sozusagen.
Soll er machen, ist in Ordnung.
Aber ich habe da mal was vorbereitet.
Ja, bitte.
Thank you very much. Wow. Well, I want to thank you all very much. This is great. These are our friends. We have thousands of friends on this incredible movement. This was a movement like nobody's ever seen before. And frankly, this was, I believe, the greatest political movement of all time. There's never been anything like this in this country and maybe beyond.
So.
Ich finde es auch schön, dass er so bescheiden ist, ja.
Hm? Ja, nicht wahr?
Herrlich. Oh, selbst wenn man nicht unter den politischen Auswirkungen seiner Entscheidungen leiden müsste, in 4 Jahre wieder diesen Mist von sich geben lassen zu hören müssen, irgendwelche Wörter müssen da noch rein, ist Folter an sich. Ich möchte einfach nie wieder Nachrichten gucken, nur um den nicht hören zu müssen.
Ja gut, okay, das wird uns natürlich allen nicht erspart bleiben. Ja. Aber lass uns mal darüber nachdenken, natürlich was passieren könnte auf internationaler Ebene. Mhm. Wie geht's jetzt weiter? Was wird jetzt passieren? Also wie schätzt du das? Was glaubst du, was jetzt passieren wird? Wird Trump jetzt, keine Ahnung, Porzellan zerschlagen oder was erwartest du eigentlich von dem jetzt?
Ich befürchte, dass er als Marionette von Herrn Putin und ein paar anderen Ländern Dinge tun wird, von denen er nicht weiß oder ihm egal ist, was es für Konsequenzen hat, die finde ich schwer abzuschätzen, da verstehe ich nicht genug von den Zusammenhängen. Was ich ziemlich sicher finde, ist, dass es den USA wesentlich schlechter gehen wird. Der wird Gesetze wieder ändern oder neue machen, die die USA zurückwerfen, gerade was Sozialpolitik angeht. Werden mit Sicherheit eine Menge Leute drunter leiden, was er noch entscheiden wird oder was seine Partei ihm unterschiebt, weiß ich nicht. weil er ja eher unberechenbar ist. Mal schauen, was da kommt. Er wird mit Sicherheit keine Mauer bauen, gehe ich mal von aus. Ich glaube, das Thema ist vom Tisch. Ansonsten habe ich mir eher Gedanken auch darum gemacht, wie er wohl sich Deutschland gegenüber verhalten wird, aber oder Europa gegenüber auch. Hm. Der größte Fan ist er ja nicht. Im Gegenteil, hat schon oft ausgedrückt, was ihm nicht gefällt oder wie wichtig es ihm ist, sich irgendwie als besonders stark und unänderbar, unbesiegbar darzustellen und die USA über alles. Und das ist alles sehr beunruhigend.
Ja, das spricht ja gegen die Geschichte mit Putin, ne? Also wenn er sich selber so als unüberwindbar und was weiß ich nicht, was alles sieht und America first und so, dann ist das mit der Putin-Geschichte ziemlich schwierig, weil dann wird er Putin gegenüber wahrscheinlich auch entsprechend auftreten. Oder könnte man sich vorstellen,
dass es so wäre. Sobald sich Putin, ja, solange er ihn nicht gut spielen kann, ja. Ich meine, die haben ja beide ein großes Ego. Mhm. Ich fürchte nur, dass Putin da ein bisschen längeren Atem hat, das auszunutzen, was er bisher von ihm hat kriegen können. Naja,
ja,
schwer.
Nicht.
Das aber da
ist, das ist
schwer,
schwierig. Das kommt ein bisschen drauf an. Also wenn ist ja egal, welcher US-amerikanische Präsident das ist, aber wenn Trump wirklich diesen Konfrontationskurs geht oder den Krieg in der Ukraine wirklich so beenden will, wie er das vorhat, innerhalb von 24 Stunden, wie er ja selber sagt, er kann natürlich dann auch Putin die Pistole auf die Brust setzen. Das kann er natürlich machen. Mhm. Indem er sagt, wenn du jetzt nicht langsam hier aufhörst, dann treten wir in den Krieg ein. Also offiziell. So nach dem Motto. Mhm. Das kannst du natürlich nicht machen, aber wenn ich Trump einschätzt, wäre das einer der Möglichkeiten, würde es mir egal, so nach dem Motto.
Das wäre natürlich auch moralisch interessant. Darf man sich dann freuen oder nicht, wenn er das jetzt hinkriegt?
Das ist nämlich die Frage bei allen möglichen Sachen, die jetzt mittlerweile so ein bisschen diskutiert werden. Ne? Was passiert, wenn Trump da wirklich so ein bisschen so auftritt gegenüber Putin, wie er gegenüber anderen Sachen auftritt, zum Beispiel gegenüber der NATO, zum Beispiel gegenüber der EU, zum Beispiel gegenüber dem Klima, wo er wahrscheinlich ganz viel Geld wieder rausziehen wird, wo sich die Amerikaner wahrscheinlich nicht mehr an irgendwelche Dinge halten werden und so weiter und so fort, wo die Amerikaner von den Deutschen auch fordern werden, hier entweder hier fließt mal mehr Geld oder aus Europa Richtung NATO, weil wir haben hier keinen Bock mehr, alles alleine zu tragen, oder da passiert gar nichts mehr. So nach dem Motto. Das wird spannend werden auf jeden Fall, wie er da außenpolitisch gedenkt aufzutreten.
Hey, vielleicht sein neuer Buddy Elon könnte ihm doch auch mal was erzählen.
Ja, ich hoffe, das wird er nicht tun, weil den halte ich für wesentlich gefährlicher als Trump.
Ich auch, aber jetzt rein klimatechnisch, vielleicht könnte man ihm beibringen, dass er der Retter der Welt sein kann, wenn er sich da mal in die Richtung ein bisschen bemüht.
Naja. Ich glaube tatsächlich, dass Trump sich als so eine Art Retter der Welt sieht.
Ja, genau. Das könnte der Hebel sein.
Ja, ich glaube ja tatsächlich, dass er der Meinung ist, das, was ich hier mache, ist total gut. Die Leute verstehen das bloß alle nicht. Weißt du? Wieso ganz viel?
Nee, schlimmer noch. Das ist total gut. Die Leute lieben mich. Das ist ja, was er sieht.
Ja, das kommt dann dazu. Jeden Tag. Genau. Weil ich ihnen so viel Gutes tue. Mhm. Ja, genau. Also Geld umsonst. So.
Genau.
Nach dem Motto. Ja, nee, also das wird auf jeden Fall eine spannende Frage. Und innenpolitisch ist das für die Amerikaner natürlich eine viel größere, also für die US-Amerikaner eine viel größere Katastrophe als für uns alle logischerweise. Weil da könnte sich wirklich gewaltig was drehen, weil er ja jetzt auch diese Mehrheit im Senat hat. Was bedeutet, dass er jetzt ganz anders regieren kann als noch vor 4 Jahren, als er abgewählt wurde. Die Frage ist jetzt natürlich, wie sehr die Bevölkerung diese Sachen, die Trump da vorhat und die er theoretisch natürlich auch machen könnte, mitgeht. Das heißt, wie lange gucken sich die anderen das an? So, ne? Das ist natürlich die Frage. Weil es gibt natürlich auch immer noch bei den Republikanern Menschen, die sagen, weiß ich nicht. So, die gibt es natürlich. Nicht mehr so viel wie früher, weil er da schon ein bisschen mehr auf Kurs gebracht hat, so. Und weil sich die Struktur der Republikaner auch geändert hat, da hat Social Media einen großen Anteil dran und so weiter und so fort. Die haben sich schon auch ein bisschen radikalisiert, das ja. Aber es gibt auch immer noch die anderen und er braucht ja nun mal alle irgendwo, mehr oder weniger, immer mal wieder. Also da bleibt es dann abzuwarten, wann der Punkt gekommen ist, wo die anderen sagen, nee, bis hierhin und nicht weiter. So, das wird spannend, auf jeden Fall. Aber besser wird es wahrscheinlich erstmal für die USA nicht. Zumindest nicht im gesellschaftspolitischen Bereich. Das steht mal fest. Ja. Und wahrscheinlich auch nicht im sozialen Bereich. Ja. Wobei, da ist er nicht der Erste. Also. was Sozialpolitik angeht, da haben auch schon ganz andere Präsidenten ganz anderen Mist gebaut. Also das, da wäre er jetzt nicht der Erste, aber was das Gesellschaftspolitische angeht, da glaube ich, muss man sich große Sorgen machen. Oder als US-Amerikanerin, als US-Amerikaner große Sorgen machen.
Glaube ich auch. Das sind auch genau die Bereiche, in denen die USA so weit hinterher sind für den Reichtum ihres Landes. Ne?
Ja, genau. Das ist so. Tatsächlich. Ist halt die Frage, ne, warum hat das nochmal funktioniert? Also wie konnte das passieren, dass er nochmal gewählt wird? Obwohl sie ihn ja schon mal hatten und abgewählt haben.
Ja.
Das ist auch interessant.
Das fragt sich gerade jeder Politikjournalist auf der Welt und versucht seinen Artikel zu Ende zu schreiben.
Schwierig. Ja, ich glaube, viel hat mit Angst zu tun. Die Leute haben Angst vor dem, was sie nicht verstehen. Und die Politik ist nicht mehr so einfach wie früher. Sie ist viel noch komplizierter geworden. Mhm. Viel komplizierter geworden. Und wenn du als Trump hingehst und die noch kompliziertere Welt einfach erklärst, ja, dann nimmst du den Leuten natürlich diese Angst, weil die sagen, ach guck mal, der hat die Lösung, das ist gut. Das ist bestimmt ein Faktor. Der andere Faktor ist, dass die Leute, glaube ich, immer unpolitischer werden und dadurch, dass sie immer unpolitischer werden und von der eigentlichen Politik immer weiter weg sind, dann dem glauben, der sagt, die sind doof, die Politiker. Ne? Also Trump stellt sich ja immer hin und sagt, ich bin nicht einer von denen, ich bin keiner von diesem Establishment und so weiter und so fort. So, irgendwann werden die Menschen natürlich merken, der interessiert sich gar nicht für uns, der interessiert sich gar nicht für die ArbeitnehmerInnen und so weiter und so fort, sondern eigentlich nur für sein eigenes Dasein. So, das wird sicherlich irgendwann so kommen, vermute ich jedenfalls mal. Das wird dann nochmal ein böses Erwachen wahrscheinlich werden. Aber erstmal stellt er sich ja so dar, hey, ich bin auch keiner, der sich für Politik interessiert. Ist doch geil, oder? So, ich komme ja auch völlig unbedarf rein. Genau wie ihr. Ich gucke da auch von draußen drauf. Dann wollen wir mal gucken, was passiert. Ich glaube, das ist auch ein Grund, weswegen sie ihn gerne gewählt haben. Weil die Leute insgesamt unpolitischer sind und mit Politikern nichts mehr so viel zu tun haben wollen.
Ja, stimmt. Das ist halt von vorne bis hinten Bullshit.
Ja, aber natürlich. Aber ne, das ist ja auch nur, ich versuche ja nur, klar, es ist Bullshit. Aber es wäre ein Ansatz von Erklärung. Plus Social Media, die sie einfach perfekt bespielen und was sie bis zum Get-No ausnutzen und wo gelogen wird, dass sich die Balken biegen und so weiter und so fort. Also einfach schlicht und ergreifend die Unwahrheit gesagt wird über Kamala Harris und sie ja auch beschimpft wird zum Teil und so weiter und so fort. Mhm. Und dann muss man dazu sagen, dass die Kampagne der Demokraten auch echt nicht gut war, muss man klar sagen, weil sie einfach nicht die Amerikaner angesprochen haben oder die AmerikanerInnen angesprochen haben, sondern nur die, die sie sowieso wählen. Sie haben ja genau die Themen besetzt, die sie besetzen müssen, in Anführungszeichen, damit sie von denen gewählt werden, die sie sowieso schon wählen. Und das reicht natürlich nicht. Das ist auch ein großes Problem gewesen. Das hat es dann Trump auch ein bisschen leicht gemacht, weil der hat ja nicht knapp gewonnen. Ne? Der hat ja wirklich diesmal wirklich, muss man ja sagen, also überragend gewonnen. Also, und das ist nicht nur seine Stärke, das ist auch die Schwäche der Demokraten gewesen.
Das ist traurige, wie echt klug strategisch sie vorgegangen sind, auch mit den Rallyes und der welche Staaten, wie oft, zu welchem Zeitpunkt er besucht hat und so.
Das genau. Ist, ja. Genau das. Schön. Und die richtigen Themen besetzt hat, beziehungsweise seine Leute, ne? Aus Sicht derer, der Adressaten halt so. Und sie hat halt die ganze Zeit eigentlich nur Preaching to the Choir gemacht. Und das bringt halt nichts.
Ja, damit gewinnt man keinen neuen Wähler.
Nee, überhaupt nicht. Vor allem gewinnst du damit keinen einzigen Swing State.
Ja, genau. Überzeugst du keinen. Das ist so schade aus europäischer Sicht auch hier. Also wenn hier die Leute befragt worden sind, wen würden sie wählen, wäre das alles immer so eindeutig.
Ja, klar.
Weil natürlich wünscht man sich jemanden, der die Politik versteht, die sie da macht, die sich für soziale Belange einsetzt, die sich, keine Ahnung, die überhaupt weiß, wovon sie redet. Aber gut, wir haben es nicht entschieden.
Nein, wir haben es natürlich nicht entschieden. Und du darfst nie vergessen, du wählst in den USA den Präsidenten, die Präsidentin. Und hier wählst du eine Partei in allererster Linie mal. Ja, das darf man nicht vergessen. Die Zweitstimme ist die entscheidende. Du wählst den Bundeskanzler ja gar nicht. Du wählst dann irgendeine Partei und dann kommen die in den Bundestag. Du wählst vielleicht deinen Direktkandidaten. Aber das ist ja auch nur der Mandatsträger, den du entsendest. Und die wählen dann den Bundeskanzler oder die Bundeskanzlerin in Berlin im Reichstag. Das ist ja ganz was anderes. Das ist ja hier eine parlamentarische Demokratie. Das funktioniert ja ganz anders als da drüben.
Das ist aber auch gut so. Also,
ja, stimmt. Im Moment ist es auf jeden Fall gut so. Definitiv. Ja. Wir müssen halt gucken, dass nicht irgendwann mal 10.000 Parteien im Parlament sitzen. Das kann auch schwierig werden irgendwann mal. Aber ja, auf jeden Fall. Ja, wird auf jeden Fall zumindest mal spannend zu sehen, was da jetzt in den USA noch passiert. Und dann bin ich mal gespannt, wie der innerhalb von 24 Stunden den Ukraine-Krieg beenden will.
Ich bin gespannt. Ich würde, also es wäre okay. Ich würde sogar kurz einmal klatschen für ihn, wenn er das.
Es kommt drauf an, wie er ihn beendet, muss ich ganz ehrlich sagen. Aber ja.
Ja, genau. Also mit hier wirf mal ein paar große Bomben auf die Ukraine, dann sind wir keine Freunde mehr.
Ja, oder eben er gibt sie auf.
Ja.
Wäre auch eine Möglichkeit. Ist ja auch ein Szenario. Spannende Zeiten auf jeden Fall. Aber ich glaube tatsächlich, dass Trump gar nicht gewonnen hat, weil er so stark war, sondern weil Kamala Harris und ihre Kampagne so schwach war am Ende.
Ja. Wie viel hat es wohl eine Rolle gespielt, dass sie eine Frau ist? Weil ich das Gefühl habe, auch das ist in den USA immer noch nicht denkbar.
Da sagen viele gar keine so große, eher bei denen, die sowieso Trump gewählt hätten. Also dass er dann wieder, das sind dann die, die ihn sowieso gewählt haben, dass die was dagegen hatten, aber das ist ja dann egal. Die, die zwischen den Stühlen standen sozusagen, da hat das wohl keine so große Rolle gespielt. Auch nicht, dass da, dass sie keine Weiße ist. So. Das war wohl eher nicht das Thema. Was so die aktuellen, das sind so meine aktuellen, ist so mein aktueller Stand. Dass das wohl eher eine untergeordnete Rolle gespielt hat. Also es hat wohl eine Rolle gespielt, aber wenn dann überhaupt bei denen, die sowieso Trump gewählt haben. Und da ist es eh wurscht. Die hat es ja eh nicht erreicht. Also um die ging es ja auch nie. Sondern es ging ja eher um die, die weder noch, ne? Die noch nicht so richtig wussten. Und die musst du ja kriegen. Und da hat es wohl eher eine untergeordnete Rolle, wenn überhaupt eine Rolle gespielt. Kann sein, dass sie das vielleicht 1-2% in Anführungszeichen, wie man das auch mal berechnen will. Das ist ja sowieso eine ganz komische Berechnung da drüben, wie das da alles gemacht wird. Das ist ja sowieso alles ganz, ganz, ganz merkwürdig. Also die Demokratie da drüben in den USA braucht definitiv auch mal ein Upgrade, aber so wie jetzt da, das ist alles sehr, sehr weird. Wirklich, das ist schon wild teilweise, was da abgeht. Aber also es kann sein, dass da 1-2% irgendwie bei rumgekommen wären, weiß ich nicht, keine Ahnung, wenn sie Mann gewesen wäre, aber an sich hat das in dieser Wahl auch gar keine Rolle gespielt, so. Und jetzt muss man halt abwarten, ne? Er sagt ja jetzt, er will das Land heilen. So. Und Elon Musk soll ja auch einen Posten kriegen.
Ach, einen Posten?
Ja, ja.
Okay. Ja, gut, kein Problem, der arbeitet ja kaum, da hat er bestimmt Zeit für einen Ministerposten, warum nicht?
Ja.
Demokratieminister oder so.
Mhm. Sieht man ja bei X. Das funktioniert bestimmt super.
Ich sehe schon. USA, the healing journey.
Total.
Okay.
Alles wird geheilt jetzt.
Alles wird geheilt.
Tja.
Dass ohne Taylor Swift so geht, ich weiß ja nicht.
Tja. Gut. Man wird abwarten müssen. Ist halt die Frage, wie weit die gehen können, bevor der Rest des Landes sagt, nee, bis hierhin und nicht weiter. So. Und wie bewusst sich Trump dessen ist. Also wie auf welche Art er das reflektiert oder ob irgendjemand ihm das sagt. So. Und wenn, ob ihn das interessiert. Das ist halt die Frage. Weiß ich nicht.
Alles noch schwer einzuschätzen.
Ja, tatsächlich. Viel einfacher einzuschätzen ist die Ampel, die es nicht mehr gibt bei uns. Das war nämlich das nächste, ein Tag später, für mich ein Tag später. Also ich bin am nächsten Morgen, also ich bin ja aufgewacht am Mittwoch war das, ne? Oder Donnerstag?
Am Dienstag war die Wahl, am Mittwoch stand Trump fest.
Ja, ja, genau. Ja. Bin ich aufgewacht Mittwochmorgen und Trump war Präsident. Am Donnerstagmorgen bin ich wach geworden und musste tatsächlich Folgendes hören.
Ich habe den Bundespräsidenten soeben um die Entlassung des Bundesministers der Finanzen gebeten.
Und dachte, what?
Bitte, ich dachte, was? Yes, endlich muss ich den nicht mehr hören. Sorry, ich bin da ein bisschen egoistisch.
Ja, interessante, ja? Das ist sehr interessant. Ich glaube, deine Meinung ist nämlich eher diese hier.
Auf einmal sind solche Leute da. Christian Lindner, da steht er. Rhetorikseminar, blauer Slimfit-Anzug, ab dafür. Christian Lindner, so eine narzisstische Luftpumpe in der Adoleszenzkrise, wurde immer noch.
Hagen-Greta hat es gewusst. Ja.
Oh, Verantwortung.
Ja. Er hatte schon immer ein gutes Auge. Ja.
So, Lindner selber hingegen, das können wir uns auch nochmal anhören, hat das gesagt.
Olaf Scholz hat leider gezeigt, dass er nicht die Kraft hat, unserem Land einen neuen Aufbruch zu ermöglichen. Stattdessen hat der Bundeskanzler seit heute Nachmittag ultimativ von mir verlangt, die Schuldenbremse des Grundgesetzes auszusetzen. Dem konnte ich nicht zustimmen, weil ich damit meinen Amtseid verletzt hätte. Deshalb hat der Bundeskanzler in der Sitzung des Koalitionsausschusses am heutigen Abend die Zusammenarbeit mit mir und der FDP aufgekündigt.
Und das ist jetzt eine spannende Geschichte, finde ich. Wie ist das abgelaufen? Das weiß ja keiner.
Ja.
Das ist ja total spannend. Was ist da jetzt eigentlich passiert? Weil was ja sehr interessant ist, dass Scholz ja wirklich richtig, also ich habe das erste Mal seit Monaten überhaupt diesen Typ wahrgenommen und dachte, ah ja stimmt, der ist ja Bundeskanzler, da war ja noch irgendwas. Wir haben ja einen Bundeskanzler.
Aber richtig cool. Also den Teil würde ich glatt auch nochmal hören. Wie er ihn beschrieben hat und seine Fehltritte. Herrlich. Herrlich. Der Mann ist sonst so nicht da oder trocken. Und dann einfach mal wirklich klare Worte zu finden, fand ich richtig schön.
Ja. Auf der anderen Seite war ja Lindner genauso dabei. Hat ja auch kräftig zurückgeschossen. So. Und Habeck stand so ein bisschen traurig in der Mitte. Ne? Man weiß ja tatsächlich wirklich nicht, wer nun letztendlich dafür letztlich in letzter Instanz verantwortlich ist. So. An diesem Abend. Keine Ahnung. Die einen sagen, Scholz hat gewusst, dass es sowieso nicht zu Ende geht. Und da kam ihm das sowieso gerade recht, oder auch diesen Abend eben war ihm das egal, so, er hatte jetzt die Fauze Schnoll sozusagen. Andere wiederum sagen, Lindner hat diesen Abend oder wollte das genauso haben, wie auch immer. Es gibt auch Leute, die sagen, Lindner hat sich verzockt, indem er gesagt hat, ich gehe jetzt knallhart hier rein, und hat nicht damit gerechnet, dass Scholz gesagt hat, ich auch. Und ich entlasse dich, was ja immer noch was anderes ist, als wenn Lindner gesagt hätte, wir sind nicht mehr weitergekommen und ich bin gegangen.
Ja.
Verstehst du? Das wäre ja für ihn eine ganz andere Geschichte.
Das? Ja. Genau. Der letzte Teil, die letzte Option, finde ich, passt am besten zu den Persönlichkeiten der beiden, wie wir sie bisher erlebt haben. Also das fände ich am plausibelsten, zumindest so wie ich die beiden wahrgenommen habe. Also da würde ich gar nicht weiter nachfragen, weil das so nachvollziehbar klingt, dass Lindner mit seinem Papier da steht und jetzt meint, er müsste sich aufspielen und das durchdrücken. Und er hat ja schon durchaus ein paar Mal, er hat so viele Sachen blockiert, er hat so oft irgendwie den Fuß in die Tür gesteckt und gesagt, ist nicht. Und er dachte wahrscheinlich, das geht jetzt wieder. Ging aber nicht. Zumindest fände ich das auch fände ich plausibel, fände ich aber gleichzeitig zugegebenermaßen auch die coolste Variante, weil das bedeutet, dass Olaf Scholz tatsächlich die moralische oder die, also nicht nur einfach geplatzt ist, sondern wirklich die Entscheidung getroffen hat, jetzt ist echt vorbei. So, der macht das schon die ganze Zeit, das lasse ich nicht mehr mit mir machen. Ich war lange genug jetzt hier habe mich ausnutzen lassen oder habe mich übergehen lassen und jetzt reicht's auch mal.
Ja, zumal ja Scholz am Anfang eher FDP, also auf der Seite der FDP war, ne? Also am Anfang waren die Grünen ja eigentlich ein bisschen isoliert so. Und Scholz hat am Anfang ja auch gerne so ein bisschen die FDP in Schutz genommen, war ja fast schon sozialliberaler Bundeskanzler. Und das hat sich dann wohl im Laufe der Zeit irgendwie so ein bisschen gedreht. Und keine Ahnung, Habeck hat gesagt, naja, die Koalition ist ja nicht gestern gestorben, sondern die ist jeden Tag vorher schon so ein bisschen gestorben.
Ganz genau, ne? Deswegen.
Ja. Insofern, ja, wir werden es nie erfahren. Ich kann mir gut vorstellen, dass Lindner sich da verzockt hat und dass Scholz einfach die Initiative ergreifen, also die Handlungs, die, wie sagt man, die Geschichte in seine Hand haben wollte, so nach dem Motto, ich entscheide jetzt hier, dass du gehst und nicht du entscheidest, dass du gehst. Ich kann mir sehr gut vorstellen, dass das
finde ich richtig gut.
Ja, ich fände es übrigens noch viel besser, hätte ich es gefunden, wenn er das mal während seiner Amtszeit gemacht hätte und nicht jetzt, wo es zu spät ist.
Ja. Sehe ich auch so, das wäre besser gewesen. Mein erster Gedanke, als ich es gehört habe, war, oh, hoffentlich machen sie daraus, spinnen sie da jetzt nicht, drehen das irgendwie zu ihrem Vorteil nochmal, aber es wäre auch sehr schwer jetzt hinzukriegen, sondern ich hoffe einfach, die FDP versinkt jetzt, oder zumindest der Lindner. Die FDP kann sich meinetwegen retten nächstes Jahr, aber dass der Lindner jetzt einfach in der Versenkung verschwindet und das war's. Weil das der möchte sich jetzt natürlich zum Märtyrer machen. Mhm. Ich hoffe einfach, das ist keinen interessiert.
Ich glaube, die Basis interessiert das sehr wohl. Ich habe gehört, dass die FDP-Mitglieder wohl zum größeren Teil eher begeistert davon sind, dass die raus sind aus der Koalition, weil die das wohl als lähmend empfunden haben, so, und froh sind, dass das jetzt vorbei ist. Und insofern auch die Fraktion hat wohl bis auf eben eine Ausnahme, zu der wir noch kommen, Lindner dafür gefeiert, dass das jetzt wohl vorbei wäre. Also da müssen mehrere persönliche Geschichten gelaufen sein, kann ich mir vorstellen. Weil so eine Koalition aus verschiedenen Koalitionspartnern, das hat unfassbar viel auch mit Persönlichkeiten zu tun. Das hat unfassbar viel mit zwischenmenschlichen Dingen zu tun. Wenn du dich magst, dann schmeißt du nicht so schnell hin, wie als wenn du jemanden nicht magst. So. Und da müssen mehrere Geschichten wohl, weiß ich nicht, keine Ahnung, das ist ja meistens so, ne? Wie das mit Menschen so ist. Das ist ja auch okay. So, das ist, Politik ist das eine, aber das muss ja auch menschlich irgendwie funktionieren. Anders funktioniert das Ganze ja nicht. Du musst dich ja irgendwie miteinander einigen können. So. Und das geht dann ja meistens über das Politische hinaus. So. Und wenn man sich irgendwie mag, dann wird das wesentlich schwerer, diese Koalition aufzukündigen. So habe ich eher das Gefühl, also Scholz und Lindner werden mit Sicherheit keinen gemeinsamen Urlaub buchen. Das glaube ich eher nicht.
Nee.
Ja, und Habeck, keine Ahnung. Ja, lass uns mal über den einen reden, der was ganz anderes gemacht hat.
Nach dem gestrigen Koalitionsausschuss hat Herr Bundeskanzler mich in einem persönlichen Gespräch gefragt, ob ich bereit sei, das Amt des Bundesministers für Digitales und Verkehr unter den neuen Bedingungen fortzuführen. Ich habe darüber nachgedacht und dies gegenüber Herrn Bundeskanzler Scholz bejaht. Ich möchte mit dieser Entscheidung keine Belastung für meine Partei sein und habe deshalb heute Herrn Christian Lindner meinen Austritt aus der FDP mitgeteilt.
Ja, das war für mich eigentlich die größte Überraschung, muss ich ganz ehrlich sagen. Hab mich dann belehren lassen, dass Wissing wohl der Architekt des Ganzen war. Der hat das wohl alles ein bisschen, diese Ampel sozusagen konstruiert, weil er in Rheinland-Pfalz auch schon das gemacht hat und die hält auch noch. Da ist also auch diese Ampelkoalition, die unter seiner Ägide gegründet, also geklöppelt wurde und die existiert auch noch, die gibt's auch noch. Und er soll wohl auch einen großen Anteil oder mit den größten Anteil daran gehabt haben, dass diese Ampel überhaupt zustande gekommen ist und dass die so lange durchgehalten hat und so weiter und so fort. Und hat auch immer wieder darauf hingewiesen, dass es keine gute Idee ist, die jetzt wegzuwerfen. Wusste ich nicht. Ich wusste nicht, dass der da so engagiert war. Ich finde, es gibt auch Leute, die da anderer Meinung sind. Ich finde das im höchsten Grade bemerkenswert, was er da gemacht hat.
Ja, so ging es mir auch. Ich hätte nicht gedacht, dass ich in meinem Leben so eine Situation noch erlebe. Auf der politischen Bühne, weil es sich bisher zuletzt so angefühlt hat, als ob die Zeit solcher Politiker vorbei ist, die solche Entscheidungen treffen. Weil sie so viel polarisiert und so viel auf Identität und Partei gepocht wird, vielleicht auch immer mit Blick auf die USA und so weiter. Aber das war richtig cool. Die Verantwortung nicht hinzuschmeißen.
Ich finde auch, man hört schon, wie er spricht, ich habe Herrn Bundeskanzler und ich habe, ja. So, das ist so, da merkt man schon, oh, da ist aber, da ist auch ein hoher Anspruch an Ethik und Erziehung und an irgendwie. Mhm. Ja. Ich glaube, er empfindet das wirklich als ungezogen, als unredlich, so. Ich glaube, das ist
ja.
Für ihn.
Ja, klingt so, ne?
Das ja, stimmt. Das klingt tatsächlich so, als wenn er sagen würde, das ist nicht mein Stil. Das macht ein Wissing nicht. So, weißt du? Mhm. Finde ich bemerkenswert. Ja, es würde mich mal interessieren, was Gerhard Baum zu diesem Ganzen sagt zum Beispiel. Das wäre jetzt ganz spannend. Es gab ja 1982 einen ähnlichen Fall, wo ja die FDP auch rausgegangen ist in dem Fall, also nicht rausgeschmissen wurde, also der Finanzminister wurde ja entlassen als einziger, die anderen sind dann ja freiwillig gegangen, sondern damals war es ja so, dass sie aus der Koalition rausgegangen sind und Kohl konnte dann das konstruktive Misstrauensvotum stellen, weil er dann mit der FDP zusammen die Mehrheit hatte, konnte er dann Bundeskanzler werden. Das kann ja Merz in diesem Fall gar nicht. Das funktioniert nicht. Das würde funktionieren. Er könnte sich zum Bundeskanzler wählen lassen, aber nur mit den Stimmen der AfD. Deswegen macht er es natürlich auch nicht. Also das nur so zur Situation, in der wir jetzt sind und warum er das nicht macht. Aber das hatten wir damals schon. Damals sind zum Beispiel Ingrid Matthäus-Meyer und Günther Verheugen sind in die SPD übergegangen. Also aus der FDP ausgetreten und in die SPD eingetreten. Ja. Ja. So, und ich dachte, als ich das gehört habe, aber das scheint diesmal nicht ganz so schlimm zu sein. Also der Großteil der FDP ist wohl mit Christian Lindner und dieser Entscheidung zufrieden. Zumindest mal.
So. Okay. Da bin ich mal gespannt, was daraus noch wird.
Tja, ist halt die Frage, ob die jetzt in den Bundestag reinkommt und oder auch nicht, ne? In den nächsten. Ja, fand ich auf jeden Fall sehr bemerkenswert und einige sagen ja auch, das ist nicht so cool, was er da gemacht hat. Ich finde aber schon. Also ich sehe da nicht, weil einige ihm halt vorwerfen, er würde am Amt kleben, was ich für völligen Blödsinn halte, weil der weiß ja, dass bald vorbei ist. Und der weiß ja auch, dass er, wenn er jetzt parteilos ist, dass man weiß ja nicht, was er jetzt vorhat, aber die Chance, dass er wieder Verkehrsminister wird, ist ja so gering wie nur irgendwas. Also
eben.
Insofern.
Ja. So wirkt er ja auch einfach gar nicht. Also der klebt an nichts. Ist einfach Verantwortung für die Themen gerade.
Ja, das glaube ich tatsächlich auch, ja. Man mag mich eines Besseren belehren, aber ich finde es tatsächlich einen coolen Move. Also, muss ich ganz ehrlich sagen. Ja. Frage, wie geht's jetzt weiter? Was passiert jetzt? Muss Scholz die Vertrauensfrage stellen, ist klar, aber wann? Schnell, langsam, jetzt, gestern, morgen?
Also bloß nicht jetzt.
Nicht.
Ich verstehe auch nicht, was die Leute gegen den 15. Januar haben. Das ist schon so bald, das ist quasi morgen in Arbeitstagen. Also, nee, das ganze Geschrei, dass es jetzt sofort passieren müsse, ist für mich, also das ist die Trittbrettfahrerei, um zu sagen, oh, böser Scholz, wir sind besser. Blödsinn. Sehe ich nicht.
Also ich glaube, also bei mir ist es ganz, ich habe da, unterscheide im Moment so ein bisschen so zwischen den faktischen Geschichten, wo man ganz klar sagen muss, ja Leute, ihr könnt jetzt so machen, was ihr wollt, vor März, April wird nicht gewählt, weil die Bundeswahlleiterin hat schon gesagt hat, Leute, das schaffen wir nicht. Wir haben letztes Mal in Berlin gesehen, wie schwierig das war mit den Briefwahlen in Berlin, die wir nachholen mussten, die schon nicht geklappt hat. Also deswegen müssen wir das vorbereiten. Es müssen die Wahlunterlagen müssen wieder verschickt werden. Diese ganzen Wahlkarten müssen erstmal wieder verschickt werden. Die Parteien müssen Landesparteitage einberufen. Da müssen nämlich Landeslisten erstellt werden. Die Direktkandidaten müssen gewählt werden. Weiß der Geier was nicht alles, was da alles passieren muss. Nicht wahr? Also das ist alles nicht so einfach. Auch die kleinen Parteien gerade, die müssen erstmal Leute finden, die sich da wieder aufstellen lassen und weiß der Geier was genau. Nicht noch alles.
Genau.
Also es ist alles nicht so einfach. Insofern wird das vor März, April sowieso nichts werden. So oder so nicht. Insofern wäre das an sich so gesehen egal, ob es nur zwei Wochen früher oder später ist, dieser Termin. Ne? Aber rein politisch ist es natürlich ziemlicher Quatsch, die Vertrauensfrage am 15. Januar zu stellen, finde ich.
Natürlich, klar, entweder jetzt oder nicht, das verstehe ich. Ja.
Weil
aber die
Die Begründung ist Quatsch, ja, aber was heißt die Begründung ist Quatsch? Das ist jetzt auch so ein bisschen, ich weiß nicht, also Scholz ist die ganze Zeit eigentlich gar nicht in Erscheinung getreten und jetzt steht er da und stampft auf den Boden und sagt, nee, also so will ich jetzt aber auch nicht. Und ich denke mir so, ja Leute, also Junge, was ist los? Hat den irgendeiner, was ist mit dem? Hat da irgendeiner einen Euro nachgeworfen oder was ist der ausgegangen zwischendurch?
Der ist jetzt aufgewacht und der muss jetzt nochmal loslegen.
Weil, ja, weil Merz hat natürlich, ja, lass mal Merz hören.
Es gibt überhaupt keinen Grund, die Vertrauensfrage jetzt erst im Januar des nächsten Jahres zu stellen. Die Ampel hat keine Mehrheit mehr im Deutschen Bundestag und damit haben wir den Bundeskanzler aufzufordern, und zwar mit einem einstimmigen Beschluss der CDU-CSU-Bundestagsfraktion, jetzt sofort die Vertrauensfrage zu stellen, spätestens Anfang nächster Woche.
So, und ich finde, da hat der einfach, jetzt mal unabhängig von CDU-CSU, ja, also ich finde, da hat er schon einen Punkt, weil die haben ja wirklich keine Mehrheit mehr und die können ja wirklich nicht mehr regieren. Mittlerweile hat Scholz ja schon auch zu verstehen gegeben, dass er da so ein bisschen kompromissbereit ist, wenn da noch so 2, 3, 5 Gesetze durchkommen, die ja wirklich durchgebracht werden müssen. Nicht aus Gründen der Koalition oder von CDU, CSU, sondern aus Gründen unseres Landes sozusagen, die das, was das betrifft. Da geht es um Sicherheitsgesetz, da geht es um die um die Verfassungsgeschichte, um das Verfassungsgericht, was geschützt werden soll, also die Demokratie zu schützen und solche Sachen. Da geht es auch um das Deutschland-Ticket und all solche Geschichten. Das wäre schon cool, wenn man das noch hinkriegen würde. Aber da scheint ja jetzt dann irgendwie so ein bisschen Bewegung reinzukommen. Und das kann man dann aber auch noch nach der Vertrauensfrage irgendwie regeln. Da wird man irgendwelche Kompromisse jetzt eingehen. Man wird jetzt sagen, okay, vielleicht wird er sagen, okay, pass auf, ich trete in 1-2 Wochen zurück. Dann haben wir einen schönen Kompromiss. Oder stell die Vertrauensfrage vielmehr. Und dann können wir aber vorher noch dieses und das und jenes durchsetzen. Und dann sind wir Chico. So irgendwie wird das da wohl dabei rauslaufen, so ungefähr. So, dass jeder sein Gesicht wahren kann. Aber dass er da bis zum 15. Januar da rumdümpelt, das halte ich auch für völligen Unsinn.
Ja gut, in dem Kontext ja. Solange sie die Wahlen nicht so schnell machen müssen, also.
Nee, also wie gesagt, das eine hat ja erstmal mit dem anderen nichts zu tun. Da gibt es administrative Abläufe, die da zu bedenken sind. Da kann nun auch ein Merz nichts gegen tun. Was natürlich Scholz gerne will. Er will natürlich das so weit nach hinten schieben wie möglich, weil er will die Hamburg-Wahl mitnehmen. Logischerweise, weil in Hamburg wird die SPD vermeintlich gewinnen und das will Scholz dann natürlich so ein bisschen als Auftrieb mitnehmen, so seht ihr, guck mal hier, ich war ja auch mal Bürgermeister, in regierender Bürgermeister in Hamburg, wie toll das alles da ist und so weiter und so fort. So. Und das will Merz natürlich gerade mal nicht, das kann er überhaupt nicht gebrauchen, ne? Das braucht er genauso dringend wie ein Loch im Kopf. Das ist das, worum es eigentlich geht, so ein bisschen auch. Aber aus rein sachlichen Gründen besteht kein Grund, die Vertrauensfrage erst am 15. Januar zu stellen. Das ist eigentlich Quatsch. Also politisch ist das schwierig, das noch so lange hinauszuzögern, das muss man schon sagen. Zumal man die ganze Zeit auch nichts gemacht und gesagt hat. Also ich verstehe, weil wirklich, da muss irgendeiner hinten noch so einen Knopf gefunden haben und da oder so ein Aufziehding. Das ist schon echt bemerkenswert, wie der auf einmal wach wird.
Ja, besser spät als nie, würde ich mal sagen.
Naja, in dem Fall ist es zu spät gewesen.
Ja.
Naja. Einen haben wir noch. Den haben wir noch gar nicht besprochen. Nämlich Habeck, der so ein bisschen zwischen den Stühlen oder so ein bisschen traurig in der Mitte rumstand. Der hat sich jetzt einmal geschüttelt. Und hat ein Video gemacht und ich habe mal so ein bisschen versucht, die Essenz rauszuholen.
Die letzten 3 Jahre waren schwierige Jahre und ich will ehrlich sein, sie sind noch nicht vorbei. Ich verspreche niemandem das Blaue vom Himmel. Ich verspreche nicht, dass wir keine Zumutung mehr erleben werden. Denn es ist die Wirklichkeit, die uns so viel zumutet. Aber ich verspreche, die Dinge offen und ehrlich anzusprechen und den Antworten nicht auszuweichen. Gewinnen wir unsere Zuversicht zurück. Handeln wir zusammen und solidarisch. Bestehen wir die Herausforderung. Ich habe mich entschieden, wie ich mich vor 22 Jahren entschieden habe. Um viele Erfahrungen reicher und dennoch mit dem gleichen Antrieb des Anfangs. Für Sie. Für euch. Mit Ihnen. Mit euch.
Ja. Da dachte man auch, so man ist in der Kirche so ein bisschen, ne? Aber sehr staatstragend. Sehr Bundeskanzler-isch. Also ja, Habeck möchte Bundeskanzler werden, finde ich auch sehr bemerkenswert, weil die Grünen gerade bei 15% sind. Das ist interessant.
Ja, ich meine, vielleicht kann er ja ein paar Stimmen ziehen, keine Ahnung.
Kann er mit Sicherheit. Ist ja nicht unbeliebt, so gesehen, außer bei CDU, CSU vielleicht, bei Teilen, vor allem bei der CSU.
Ist das nicht eher ein Problem der noch halbwegs links gebliebenen Parteien? Sie reden nur noch mit denen, die schon, also ja, zu viel preaching to the choir, ja. Aber sie reden für die und mit denen, die sie sowieso schon wählen würden.
Ja, und ja. Sie reden dann teilweise leider auch, also was die Linken leider gerne machen, sie erklären den anderen gerne die Welt. Deren Welt, ihre Welt, ihre Identitätspolitik, ihre, weiß ich nicht was für Politik und so weiter und so fort. Und vergessen dabei, dass das sehr oft in Pädagogisierung ausartet. Und da kann ich mich leider auch in der Vergangenheit nicht ganz ausnehmen. Man neigt ganz schnell dazu, arrogant zu werden. So, oder so in so einem arroganten Tonfall zu verfallen. Naja, mein Gott, wenn ihr das nicht versteht, dann seid ihr halt doof. So ungefähr nach dem Motto. Ich glaube, das ist einer der Probleme, die wir haben. Ich glaube, wir haben zu lange unterschätzt, wie sehr die Menschen da einfach nicht mitkommen und wie sehr die Menschen sich zurückgelassen fühlen und sich dann anderen Sachen zuwenden. Wir haben, glaube ich, einige Sachen unterschätzt. Wir haben nicht mit ihnen geredet, sondern über sie. Wir haben sozusagen wir haben, naja, also ich beziehe mich da mal mit ein, so die neue, tolle, coole Welt, so. Und das fing schon mit dem Internet an im Grunde genommen. Damals, als das Internet relativ neu war, gab es Leute, die gesagt haben, ja gut, dann bleiben halt ein paar Leute zurück, na und? Und das war schon der erste Kardinalfehler.
Ja.
Meiner Meinung nach.
Ja, zu denken, die müssen halt irgendwann, und wenn nicht, dann ja. Pech gehabt.
Genau. Genau. Und dieses,
dass sie dann die Macht haben zu wählen und
ja. Genau, dann sind andere gekommen und haben gesagt, pass mal auf, die reden nur über dich, die wollen dir nur alles verbieten und die wollen dich nur pädagogisieren, aber wir verstehen dich. Komm zu uns. Wir verstehen, was du für Nöte und Sorgen hast. Das ist einer der Probleme, glaube ich, die wir uns selber geschaffen haben. Und dann kommt natürlich Social Media dazu, dann kommt dazu, dass die Welt immer komplizierter wird und dass die je komplizierter eine Welt wird, desto einfacher werden natürlich die Lösungen und so weiter und so fort. Dann kommt dazu, dass die Gesellschaft sowieso eher unpolitischer wird als politischer. So. Und immer wenn sowas ist, dann ist es relativ einfach, mit einfachen Lösungen um die Ecke zu kommen, weil wenn die Leute sich nicht mit Politik beschäftigen, dann wollen sie auch keine komplizierten Lösungen. Da kommt dann das eine zum einen, das andere zum anderen. Also das alles ist, glaube ich, so eine Gemengelage davon. Aber dass die Linken so ein bisschen von ihrem hohen Ross runterkommen müssen, glaube ich, ist auch einer der Dinge, die wir lernen müssen. Und da beziehe ich mich in der Vergangenheit durchaus mit ein.
Ich glaube, es ist schwierig, ja, das Schwierige ist, von dem hohen Ross runterzukommen und dabei nicht die eigenen Werte zu verraten. Ich meine, den Weg gibt es, ne? Den Weg gibt es, aber das ist, glaube ich, manchmal die Befürchtung, wenn ich es vereinfache, dann ist es falsch oder gebe ich jemandem eine Plattform oder was auch immer, ne? Die Linie ist da ja durchaus auch schmal, so ist ja nicht.
Ja, ich glaube nicht, dass wir...
Aber
dass
es
wir,
darf nicht systematisch sein.
Ich glaube nicht, dass wir nun ausgerechnet der AfD wieder eine Plattform geben müssen.
Ja.
Das ist nicht der Punkt. Weil die kriegst du ja eh nicht mehr erreicht. Ich habe auch keine Lust mehr, die WählerInnen von denen, oder nee, das gender ich nicht, die Wähler von denen zu verteidigen. Muss ich ganz ehrlich sagen. So Protestwähler hier und das und dies und Ananas. Weiß ich nicht. Also da muss man dann eben auch mal Verantwortung für das übernehmen, was man da gewählt hat. Denn alles diese ganzen Sachen, die ich gerade als Grund für das genannt habe, was vielleicht dazu geführt haben könnte, dass unter anderem die AfD so stark geworden ist, ist ja noch lange kein Grund, sie zu wählen.
Ja.
So, wir müssen mit den Leuten reden, die die AfD wählen, nicht mit der AfD. Das ist ein Riesenunterschied. Es geht mir nicht um die AfD als Partei als solches. Mir geht es um die Leute, die wählen. Mit denen müssen wir reden. Mit denen müssen wir ins Gespräch kommen. Nicht über sie, sondern mit ihnen. Und dafür müssen wir ja nicht unsere Werte verspielen oder vergessen oder hinter uns lassen. Man kann ja auch dann am Ende des Tages im Zweifel sagen, agree to disagree. Aber man muss wieder dazu kommen, miteinander zu sprechen, glaube ich.
Das ohnehin, ja. Sicher wieder an mehr Orten begegnen als nur auf Twitter, X.
Ja, genau. Und vor allem sich nicht gegenseitig immer nur anschreien, nicht? Also, das ist etwas, was, glaube ich, wichtig ist. Wieder mehr auf die Leute zugehen. Und zwar nicht auf die AfD, sondern auf die, die sie wählen. Und das erreichst du auch nicht, indem du deren Position übernimmst. Das meine ich nicht. Ich meine nicht, du sollst die AfD-Position übernehmen, um Gottes Willen. Aber du sollst zumindest mal mit den Leuten reden, die die Idee haben, die AfD zu wählen oder die gewählt haben oder wie auch immer. Zumindest mit denen muss man doch mal ins Gespräch kommen und fragen, warum? Was hat dich dazu gebracht?
Ja, stimmt. Es kann sehr anstrengend sein. Es gibt die Leute, die das machen, die wirklich gar keine Ahnung haben oder die irgendwas gehört haben, irgendwas in der Bild gelesen haben, was weiß ich. Und aus diesem einen Grund meinen, doch jetzt, den zeige ich es mal. Ja. Oder die mag es gegeben haben. Ich weiß nicht, ob es sie immer noch gibt.
Mit Sicherheit.
Aber es gibt natürlich auch die mitten in der Filterbubble sind.
Ja, klar.
Puh, da hat man schon das Gefühl, man muss selbst Experte sein, also nicht nur Politexperte, sondern auch irgendwie psychologisch vorgebildet, weil die Argumente, die die AfD in die Welt bläst, so viel leichter zu behaupten sind, als man die Wahrheit, die man sagen muss, erklären kann, jemandem, der die leichte Variante, die falsch ist, zuerst gehört hat. Ja, in solchen, ich habe einfach so oft Gespräche erlebt, in denen man versucht, nachzufragen, warum denkst du das denn? Und ist das nicht so und so? An irgendeinem Punkt ist dann aber immer so eine Mauer, also, oder habe ich oft erlebt, eine Mauer von Nee, aber das stimmt nicht. Nein, aber die Kinder. Nein, aber was weiß ich. Bill Gates, irgendjemand. Und da kann man irgendwann nur noch sagen, nein, nein, wo hast du das her? Das stimmt nicht. Was? Weil da so eine ganz eigene Realität entstanden ist, gerade unter AfD-Wählern, aber die gibt es natürlich auch woanders. Mhm. Es müssen gar keine schlimmen Verschwörungstheoretiker sein, sondern einfach nur Menschen, die ihre Hauptinformationen aus Social Media beziehen und dann so viele miteinander kohärente Sachen erzählt bekommen, die einfach nur falsch sind. Aber bevor du anfängst, ihnen grundlegende Sachen zu erklären, also so viel Zeit hat man auch im Gespräch mit normalen Menschen, unter normalen Menschen gar nicht. Wenn man das hat, also Hut ab, würde ich auch absolut dafür sprechen. Und insgesamt sollten wir viel weniger aufeinander herabsehen, sondern miteinander reden. Da bin ich ja völlig bei dir. Ich glaube, in der Praxis ist das einfach nur unheimlich schwierig.
Ja, was ist denn die Alternative? Was schlägst du vor?
Eben, nein, es gibt keine. Es gibt keine. Da hast du ja völlig recht. Die Alternative ist, uns weiter voneinander zu entfernen und dann hier auch solche Wahlen zu erleben wie am Dienstag in den USA.
Zum Beispiel. Und du musst ja auch nicht mit den 10% reden, die sowieso nicht zu retten sind.
Hm. Nee, so. Eben. Ja, klar. Ja?
Also mir geht es ja eher um die Leute, die entweder aus, weiß ich nicht, aus Jux und Dollerei, wie man so schön sagt, oder vielleicht weil sie, keine Ahnung, aus Angst, ja, vor irgendetwas die AfD wählen. Das interessiert mich. Also mich interessieren ja nicht die Leute, die sowieso komplett verbrämt sind. Die kriegst du ja nicht. Die haben ja ihre Wahrheit schon gefunden.
Gut, und zuletzt ist es viel auch einfach aus grünen Hass, ne? Da,
genau, siehst du.
Völlig zu 90% unbegründeten grünen Hass.
Ja, aber da sind wir wieder beim Thema.
Ja.
Die Grünen neigen dazu, die Menschen erziehen zu wollen, so ein bisschen, so nach dem Motto. So kommt es oft rüber.
Ja, klar, wer das nicht haben kann, ja, ja.
Ja, genau. Und das ist wirklich ein Problem. Also das Ding ist ganz einfach, da kommt dann immer so diese Geschichte mit, ja, aber wenn wir das jetzt nicht machen, ne, dann wird alles ganz, ganz furchtbar. Statt herzugehen und zu sagen, wenn wir jetzt was tun, dann wird alles ganz cool. Dann wird es auf jeden Fall cooler, als wenn wir es nicht machen. Ja, das wäre die
bessere PR-Strategie ist halt ja, nicht immer genau. Wahr. Also,
auf jeden Fall. Das ist das wesentlich bessere Narrativ. Weil es ist auch immer besser, Angebote zu machen, als Verbote zu
keine
initiieren.
Keine Frage. Ja? Ja, aber auch da scheiterst du ja irgendwo an der Sachlage. Wenn du irgendeine Chemikalie verbieten musst oder möchtest, weil Leute davon sterben. Ja, aber schon, also oder wenn einfach Regularien von der EU rausgegeben werden und wir müssen die umsetzen.
Ja, das hat ja
aber
auch mit den Grünen
nichts zu tun. Aber hinterher titelt die Bild und schreien alle Parteien, dass die Grünen die böse Verbotspartei sind, nur weil sie etwas umsetzen, was wir sowieso umsetzen müssen. Da war eine Menge am Laufen, wo die Story, die beste Story war, die Grünen sind böse, aber das überhaupt nicht dementsprochen hat, was passiert ist. Also,
stimmt, aber du musst ja natürlich erstmal Boden dafür schaffen, dass das überhaupt möglich ist. So.
Ja, gut.
Ja. Und ich finde schon,
diese Einstellung, alle belehren zu wollen, ja, trägt natürlich dazu bei, dass das genau eine Story ist, die sofort Fuß fasst, ja.
Ja, genau. Stimmt. Und davon sollten sich die Grünen meiner Meinung nach mal ganz schnell verabschieden und sollten den Leuten lieber erklären, warum man sie wählen sollte und was sie dann vorhaben und was besser wird, wenn man sie wählt und nicht, was vielleicht nicht ganz so schlimm wird, wenn man sie wählt. Und dass wir jetzt alle ganz viele Dinge machen müssen. Das wollen Leute nicht hören. Das ist einfach so. So, und ganz besonders die Leute, die sich sowieso schon hinten dran fühlen. Diese ganzen, aus deren Sicht, Hipster, die irgendwo im Prenzlauer Berg, in Berlin-Mitte oder im Schanzenviertel oder in Frankfurt, weiß ich nicht, wie das Viertel da heißt, in Bremen im Viertel wohnen. Ja? Walle, Neustadt, was weiß ich, wie das alles heißt. Die fühlen sich ja zurückgelassen so. Die sagen dann immer, ja, die können das immer leicht entscheiden. Die wollen mir ja nur immer alles verbieten. Dies darf ich nicht, das darf ich nicht. So kommt das dann bei den Leuten an. Die Bild-Zeitung nimmt das natürlich dankbar auf und macht daraus was viel Größeres, als es sowieso schon ist und lügt dann auch obendrein. Das kommt natürlich immer dazu. Ja. So, ich will ja den Grünen als Partei auch nicht die Alleinschuld für irgendwas geben. Ich spreche auch nicht von den Grünen an sich, sondern ich spreche ja von den Linken an sich, die meiner Meinung nach tatsächlich jahrzehntelang nichts anderes vorhatten, als mit ihrer Art von Pädagogisierung die Menschen so ein Stück weit zu erziehen oder erziehen zu wollen. Und das, finde ich, funktioniert so nicht.
Ja, muss ich drüber nachdenken, ja. Es ist an so vielen Stellen so viel komplexer, aber gut, vielleicht ist das Problem auch, dass ich im Kern selber dazugehöre und alle retten möchte, von daher habe ich vielleicht
zu viel. Ja, das ist auch erstmal ein legitimer Ansatz.
Mit den Grünen.
Ja, ja. Alle retten zu wollen. So, das ist ja erstmal völlig in Ordnung. Völlig legitim. Nur, wie du das dann machen willst, ist ja dann die Frage. Wie bringst du das rüber? Und wie machst du, dass du alle Menschen mitnimmst? Ich glaube, wir haben damals mal über Fridays for Future gesprochen, wo ich gesagt habe, naja, aber was die gerade vergessen, ist die soziale Frage, die sie viel zu spät aufgegriffen haben. Was die Menschen ihnen übel genommen haben, weil sie gesagt haben, was soll das eigentlich alles bezahlen, was ihr da vorhabt? Ich kann das nicht, werden Menschen gesagt haben. So, diese Fragen wurden nicht beantwortet. So, und das ist auch nicht der einzige Grund dafür, dass die AfD so stark ist. Es ist nur ein kleiner Teil, eine kleine Facette, denn das Ganze ist ja viel komplexer als nur einfach die Linken belehren andauernd. Das ist ja nur eine kleine Facette davon. Es gibt noch andere Dinge. Natürlich argumentiert die AfD immer wieder mit der Angst. Mit der Angst kriegst du die Leute immer. Und da ist das nächste Problem, dass du den Leuten eben eher die Angst nehmen musst. Das heißt, du musst als demokratische Partei hergehen und den Leuten die Angst nehmen. Und nicht weiter Angst machen und schon gar nicht die AfD nachquatschen. Das bringt ja auch nichts. So, das kommt ja auch noch dazu, dass man den Leuten die Angst nehmen muss. Wenn die Leute keine Angst haben, dann wählen sie auch keine AfD. Jedenfalls viel weniger als jetzt. Das sind alles so Teilaspekte von dem Ganzen. Das heißt ja nicht, dass die Linken schuld sind, gesammelt so nach dem Motto, weil sie die Menschen erziehen wollten. Was sie übrigens auch schon seit den 70ern wollen, spätestens. Aber das ist ja nicht der Grund dafür alleine, sondern das ist ja nur eine kleine Facette davon. Ich versuche ja nur Gründe zu finden.
Ja. No? Was definitiv feststeht, ist, wir brauchen mehr positive Zukunftsbilder. Wir brauchen mehr Utopien. Genau. Wir müssen wissen, was für uns drin ist sozusagen, wenn wir richtig handeln, damit das alles viel motivierender und attraktiver wird. Und sich nicht nur anfühlt wie, oh, das darf ich nicht mehr, das darf ich nicht mehr und die ganze Welt wird sich ändern, aber ich werde zurückgelassen, wie ich schon immer zurückgelassen wurde.
Richtig, genau. Und die anderen machen dann ihre Party und ich stehe draußen vor, so nach dem Motto. Ja, ob es dann gleich Utopien, ich bin immer ein bisschen vorsichtig, aber
nein, positive auf jeden Fall, Zukunftsbilder.
Ja, richtig. Genau. Also wir brauchen auf jeden Fall positivere Weltbilder, also die wir so transportieren. Ne? Also eine positivere Sicht auf die Welt. Das wäre mir schon mal wichtig. Obwohl das im Moment echt schwer fällt. Das verstehe ich natürlich auch. Aber als Politiker finde ich, ist es nicht deine Aufgabe, Angst zu machen. Das macht nämlich schon die AfD. Die genau damit spielt. Und immer wenn du Leuten Angst machst, auch von Seiten jetzt meinetwegen der Koalition oder von zukünftigen Regierungen, egal ob es die RentnerInnen sind oder die BürgergeldempfängerInnen oder sonst wer auch immer, immer wenn du denen Angst machst, dann treibst du sie in die Arme der Extremen. Das ist so. Davon leben die. Das ist deren Nahrung. Logischerweise.
Das ist wahr. Das war, glaube ich, unsere längste Open-Mic-Rubrik aller Zeiten.
Stimmt. Ja.
Viele, viele Themen. Ja.
Viele, viele Themen. Und wir konnten die Welt natürlich mal wieder nicht retten. Also
nee, die Koalition. Nicht, das lässt sich gerade nicht retten.
Nee, die lässt sich heute mal nicht retten. Das geht heute gerade mal nicht. Die Koalition konnten wir auch nicht retten. Die USA konnten wir auch nicht retten. Aber nun gut, vielleicht konnten wir euren Tag ein bisschen retten. Das wäre ja auch schon ganz schön. Und in diesem Sinne würde ich sagen, Bier.
Bier.
Ja. Bier hier. Bier, ja, Bier, Dings. Und zwar, wir sind im hohen Norden, wir sind in Mecklenburg-Vorpommern und wir sind in Stralsund. Und da gibt es eine Störtebeker Braumanufaktur GmbH, die seit 1827 unterwegs ist. Bis zum Jahr 2011 firmierte die Brauerei unter dem Namen Stralsunder Brauerei GmbH. Heute heißt man halt Störtebeker Braumanufaktur. Es werden 248.000 Hektoliter Bier abgefüllt und verkauft. Zumindest war das im Jahr 2018 so. Man ist also ein mittelständisches Unternehmen, also ein bisschen so ungefähr so groß wie Flensburger. Man sieht Störtebeker immer mehr in allen möglichen Geschäften. Ich glaube, es gibt es mittlerweile in fast jedem Supermarkt, größeren Supermarkt, gut sortierten Supermarkt auf jeden Fall. Und man hat ein sehr, sehr, sehr breit aufgestelltes Portfolio. Und viele Leute schwören auf Störtebeker und lieben diese Brauerei, obwohl sie so groß ist. So nach dem Motto, es ist so ein bisschen einer der Brauereien, die zwar groß ist, aber von Craft-Bier-Liebhabern trotzdem gemocht wird. So, das ist doch schon mal was. Und heute haben wir es zu tun mit dem sogenannten Bernsteinweizen. Das ist ein naturbelassenes, obergäriges Hefeweizen aus eben jener Braumanufaktur aus Stralsund. Und wir haben es zu tun mit einer Stammwürze von 12,9 Grad Plato. Wir haben es zu tun mit einem Alkoholgehalt von 5,3 Alkoholvolumenprozenten. Die Hopfenbittere beträgt 19. Wir haben es mit Brauwasser, Gerstenmalz, Weizenmalz, Pilsnermalze, interessant für den Weizen, Hopfen, und zwar in diesem Fall Perle und Smaragd, und natürlich Hefe zu tun. So, und jetzt öffnen wir mal die ganze Geschichte. So. So. Sehr schön. Ja, Farbe, schönes Bernstein. Wirklich schöner Bernstein, ja, haben wir hier. Wirklich wunderschönen Bernstein. Ja, schöner Schaum. Wollen wir ein bisschen verriechen das Ganze?
Gerne. Ja, eine Menge Banane.
Jau. Reife Banane.
Aber auch schön süß. Genau, reife Banane, das ist super süß. Eigentlich schon karamellig süß.
Jo. Das macht, also...
Koordination und ich, wir sind nicht so.
Du weißt, dass du da Mikrofon und Bier aneinander klöppelst, ne? Also,
Ja, du, Leben am Limit. Das ist
ja
nicht einfach mit mir und den Geräten.
Ich finde aber auch so ein bisschen rote Früchte.
Mhm, auf jeden Fall. Ich dachte gerade an Pfirsich.
Oh ja. Und Apfelsine.
Wow. Mhm. Aber auch irgendwie was Gebackenes oder so.
Ist, ja, so Mischbrot habe ich wieder.
Ja, ja.
Schön trüb ist es auch. Nicht ganz so trüb wie einige andere Weizen, aber schon. Sehr frisches Weizen, finde ich sehr erfrischend. Finde ich sehr, sehr, ja, sehr, wie sagt man, fresh halt. Ja. Und so ein Hauch Hopfen meine ich zu riechen.
Ja.
Durch diese Pilzener Malze, die da drin sind, so. So ein was Pilziges, nicht Hopfen, ist ja, aber so eine pilzige Note. Sehr außergewöhnliches Weizen.
Die Süße gefällt mir echt gut. Ich komme nicht drauf, was da noch ist. Schön warm, schön rund.
Ja, ne?
Vielleicht sogar so ein klein bisschen rauchig. Vielleicht ist das... Nee, komisch. Das wäre merkwürdig für den Weizen.
Ja, gibt's ja, ne? Ich kann den Rauch aber nachvollziehen. Durchaus. Ja, wollen wir mal probieren?
Gerne.
Ja, also dann, Prost!
Prost.
Oh ja, Banane, Banane, Banane. Reife Banane setzt sich sofort.
Ja, ne? Banane, süße. Bisschen malzig, bisschen rauchig.
Ja, malzig. Hefig natürlich, logisch. Die spielt auch noch eine große Rolle. Und die Früchte kommen, wenn man ein bisschen sich Zeit lässt. So im Nachhall. Schaum übrigens sehr feinporig auch, ne?
Ja, den mag ich sehr gerne. Schöne Sache. Auf jeden Fall auch wieder dieser Pfirsich, diese Clementine.
Genau.
Die aus der Nase. Und so ein ganz bisschen sauer. So ganz, ganz kleines bisschen, um alles miteinander zu verbinden. Das ist schön.
Stimmt. Ja, und es hat auch dieses leicht Pilzige. Da merkt man die Pilsner Malze. Es hat so einen Hauch von Pilsner. So ganz im Hintergrund. Ganz weit im Hintergrund. Was andere Weizen so nicht haben. Und ich finde auch, die Hopfenbittere ist ein Hauch mehr zu spüren als zum Beispiel bei einem bayerischen Weizen.
Ja. Das ist so schön weich, das finde ich, also ja, hab ich gar nicht erwartet.
Ist es, ne? Ja. Es hat schon einen Grund, warum das so abgefeiert wird, ne?
Ja, auf jeden Fall.
Das ist schon. Ich finde es interessant. Also desto mehr ich davon trinke, desto mehr habe ich diese leichte Bitterkeit, die mir sehr gut gefällt, und dieses leicht Pilzige, was mir auch sehr gut gefällt. Das ist ein völlig neuer Stil, den es bis jetzt so noch gar nicht gab, finde ich. Ich merke schon, ich hasse es wieder so ein Einzelschicksal hier. Mit der Hopfenbittere und dem Pilz, das hat sich im Hause Eichler noch nicht...
Nee, das Pilz hat sich nicht so durchgesetzt, das stimmt.
Ich werde übrigens glaube 4 Wochen zum 6. Mal geimpft.
Ui.
Meine 6. Corona-Impfung.
Ich bin bei der dritten hängen geblieben.
Ich bin sehr brav. Sollte mein Schaden nicht sein, ne? Bis jetzt fahre ich damit super, kann ich nur sagen. Also, wer weiß, was dann passiert, wenn ich jetzt wieder eine Auffrischung bekomme, vielleicht wäre ich dann noch Fußballprofi oder so.
Ich wollte gerade sagen, das nächste Jahrzehnt jünger bist du dann.
Ja.
Hast du noch irgendwelche Krankheiten, die du loswerden kannst? Irgendwas wird sich spontan heilen und.
Also Heuschnupfen habe ich ja schon nicht mehr.
Ja.
Mal sehen, was als nächstes kommt. Irgendeine Allergie vielleicht nicht mehr oder so. Weiß ich nicht. Mal gucken. Mal sehen, was die nächste Corona-Impfung mit mir macht. Ich freue mich. Habe ich Corinna gesagt? Nein, Corona.
Corinna-Impfung ist aber auch nicht schlecht. Ein seltener sicher. Name geworden, ne? Gab es früher.
Stimmt. Ich kenne gar keine, die so heißt, aber stimmt.
Ich auch nicht. Aber
Vielleicht ist das so ein Name zwischen unseren Generationen gewesen.
Wahrscheinlich.
Ja. Ja. Ja, was machen wir nun mit diesem leckeren Bier?
Es hervorragend bewerten natürlich auf unserer Skala von 1 bis 7.
So. Auf unserer Bierskala.
Ja, also wie zu erwarten war, bin ich natürlich super freigebig und möchte ihm schon auch gerne eigentlich 6 Punkte geben, aber 5 hat es auf jeden Fall.
Ja, dann gib ihm doch einfach die Punktzahl, die du ihm eigentlich gerne geben möchtest. Also ich, du kannst.
Ja, dann gebe ich ihm wieder 6. Ich habe immer zu wenig Luft nach oben. Nächstes Jahr muss ich mal bei 2 anfangen.
Das arme Bier tut mir jetzt schon leid.
6 Punkte.
Ja.
Ja, mir auch.
Also ich schließe mich dem unumwunden an. Ich finde das nämlich ganz hervorragend, weil es einen sehr eigenen Stil hat, den ich sonst bei keinem anderen Weizen finde. Aus mannigfaltigen Gründen. Ich finde, es ist nicht ganz so, wie soll man sagen, so, ich muss mir überlegen, welches Wort ich da wähle, nicht ganz so voluminös wie die ganzen Weizen aus Bayern, aber dabei nicht weniger vollmundig, sondern es ist sehr wohl vollmundig, es hat sehr wohl Körper, aber es hat nicht dieses Wupp, weißt du? Dieses Überbordende, was dich so nach einem halben Glas schon satt macht. Das wird es wahrscheinlich auch machen, das werde ich schon satt machen, aber es hat nicht dieses Mayonnaise-artige, sättigende, auch vom Geschmack her sättigende. Sondern es hat etwas, es bleibt dabei tänzelnd, so ein bisschen leichtfüßig oder feinfüßig. Das Bier ist feinfüßig. Es ist ein feinfüßiges Weizen. Also. Wir haben probiert das Bernsteinweizen von der Störtebeker Braumanufaktur aus Stralsund und es gab zu Recht 6 Punkte von Frau Eichler und 6 Punkte von mir. Und selbstverständlich haben wir auch das nächste Mal Themen.
So ist es. Nächste Woche haben wir wieder ein kleines Philosophie-Special. Wir reden ein weiteres Mal über Herrn Kant und was ist Aufklärung? Wir haben den einen trockenen Spätburgunder vom Dertinger Mandelberg aus dem Jahre 2020. Der wird verkostet. So.
So, nämlich. Das wird auf jeden Fall eine spannende Sendung. Das wird die letzte Folge dieser Reihe sein, die wir über Kant machen. Da werden wir dann nochmal über dieses Werk sprechen, über was ist Aufklärung von Kant. Wie stellt sich Kant Aufklärung vor? Was genau soll das sein? Und dann werden wir Wein verkosten und uns alle glücklich und selig sozusagen fast schon in die Vorweihnachtszeit verabschieden. Nicht ganz. Es kommt, glaube ich, noch eine Sendung danach. Und dann kommen auch schon die Specials. Und da wird es aber mal richtig zur Sache gehen. Außer Fußball werden wir uns da nämlich mit Philosophen beschäftigen. Mit 2 sehr spannenden Philosophen. Ja. Nämlich zum einen mit Henri Bergson, den ich schon intensiv gelesen habe. Heute habe ich mir ganz viele Bücher von Odo Marquardt zukommen lassen. Und alleine schon das Anlesen hat schon so unfassbar viel Spaß gemacht. Das ist schon sehr großartig. Das ist fantastisch. Es gibt dieses eine Wort von ihm, davon kann ich gar nicht genug kriegen. Wie hieß es doch gleich nochmal? Das hat er auch geprägt. Und ich finde, besser kann man den Menschen auch nicht umschreiben. Der hat das schon richtig gemacht, finde ich. So heißt übrigens meine Autobiografie, da bin ich ganz sicher. Wo bin ich? Oder alternierend auch. Huch, oder das war ich nicht. Ja, das Wort, was ich suchte, war natürlich Inkompetenz, Kompensationskompetenz.
Oh, Das ist der Titel meiner, meiner Biografie. Sehr schönes Wort.
Da dürfen wir uns alle drauf freuen. Und bis dahin, liked uns, teilt uns, sagt allen, dass es uns gibt, erzählt allen Leuten von uns. Wir würden uns sehr freuen, es würde uns sehr helfen. Wie man uns helfen kann, kann man auch auf feuilletöne.de nachschauen. Und wenn ihr mit all dem fertig seid, mit all dem Empfehlen und Teilen und Kommentieren und Tun und Machen, dann sind wir wieder da. Dann ist die Woche wieder rum. Und bis dahin bleibt uns an dieser Stelle nichts anderes, als zu sagen, bleibt uns gewogen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.
Tschüss.